gehen in die letzten 9 Kapiteln, letzter Abschnitt in Jesaja. Und in dem Abschnitt geht es sehr viel um Wiederherstellung. Ich bin in Jeremia, deswegen frage ich mich gerade, wo ist das Kapitel 8? Es geht sehr viel um Wiederherstellung hier. Zukünftiges Heil, aber zuerst eine Zurechtweisung. Das Volk ist religiös geworden und ich erinnere mich, wir hatten mal, als ich noch in Wien war, eine Band, so eine Outreach-Band da, und die hatten ein Lied und in dem Lied hieß es im Refrain: I'm not religious, I'm in love. Und das war so die Aussage dieses Liedes, nicht religiös zu sein, sondern ja, wirklich verliebt zu sein in Gott. Es geht ihm nicht um Religiosität, es geht ihm um Liebe. Und ich meine, wie leicht wir reinrutschen ins Religiöse und in Traditionen und äußere Formen. Und wie leicht wir singen können oder von mir aus Abendmahl feiern können oder im Gottesdienst kommen können oder beten können, Bibel lesen können, geben können, aus Religiosität, vielleicht aus Gesetzlichkeit sogar. Und wir wissen, dass die Juden da ja Profis waren im Gesetzlichsein und im Religiössein. Das war ja das große Problem, was Jesus den Pharisäern immer vorgeworfen hat. Selbe Einstellung. Hier, Jesus hat gesagt, ihr verzehntet die Minze und das kleinste Kraut, das kleinste Korn, aber die wirklich wichtigen Dinge, die habt ihr vergessen. Wie Liebe und Barmherzigkeit und diese Dinge. Und Jesus hat gesagt, ihr hättet das eine tun sollen und das andere nicht lassen sollen. Also nicht, dass diese Dinge schlecht sind, die wir äußerlich auch tun, aber sie sind nur gut eigentlich, wenn wir es mit dem richtigen Herzen tun. Und das war das Problem hier. Das Volk ist einfach religiös geworden, haben diese äußeren Formen durchgemacht, haben sich erhofft, dass Gott sie hört und dass Gott wirkt und dass Gott antwortet, weil sie die Dinge tun, die sie tun, fasten und beten und Sabbat und so weiter und so fort. Aber mit ihrem Herzen waren sie eigentlich ganz woanders. Und Jesus hat uns gesagt, das, was in unserem Innern ist, das, was in unserem Herzen ist, das kommt auch immer wieder raus aus uns. Und deswegen, wenn wir unser Leben und unser Reden mal so ein bisschen versuchen, objektiv zu betrachten, das spricht oft lauter als unsere religiösen Taten und religiösen Praktiken und Zeremonien, die wir so durchmachen. Und das haltet Gott durch den Propheten jetzt auch dem Volk vor. Also erstmal hier zur Rechtweisung. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Das war die Rolle des Propheten. Keine sehr angenehme Rolle. Ich weiß, für mich ist es immer so eine unbeliebte Aufgabe als Leiter, wenn ich zurechtweisen muss oder konfrontieren muss. Das macht mir persönlich überhaupt keinen Spaß. Das ist so gegen unsere Menschenfurcht, gegen unseren Schweinehund. Aber Gott sagt, tu das laut. Verkünde laut die Vergehen und die Sünden. Ist heute nicht immer unbedingt populär, ne? Heute der neue Trend sind so die besucherfreundlichen Gottesdienste und ja, nicht das S-Wort Sünde oder das H-Wort Hölle in den Mund nehmen, weil das könnte irgendjemanden vor den Kopf stoßen. Lass uns lieber über schöne Dinge reden und was alles gut ist und was wir Tolles auf die Beine stellen können und so allgemeine Dinge. Aber Gott sagt, nee, verkünde es laut. haltet dem Volk laut ihre Vergehen und ihre Sünden vor Augen, denn das ist ein echtes Problem. Und wenn sie die ignorieren, dann haben sie echt Probleme mit mir und mit ihrem geistlichen Leben. Deswegen tun wir den Menschen auch nichts Gutes, wenn wir wegschauen und einfach mal ein Auge zudrücken, übersehen, wenn Leute wirklich mit einer schlechten Einstellung oder mit einem rebellischen Herzen gegen Gott leben. Zwar fragen sie mich Tag für Tag, und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Also hier, das war der äußerliche Schein. Das sah richtig gut aus. Sie haben jeden Tag gebetet. Sie wollen Gottes Wege erkennen. Juden, Pharisäer auch, waren begeisterte Bibelstudenten, das Gesetz studiert bis ins Kleinste. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der baut sein Haus auf dem Felsen. Wer sie nur hört und nicht tut, der ist einer, der sein Lebenshaus auf den Sand baut. Aber hier äußerlich sah das toll aus. Und wie eine Nation, die ihren Gott nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen. Also sie erwarten, dass Gott sie leitet, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Also die kamen in den Gottesdienst, in die Synagoge, in den Tempel, in den Gottesdienst. Die waren gerne Christ unter Anführungszeichen. Das hat ihnen gefallen, das war ihre Kultur. Aber irgendwas ist nicht so glatt gelaufen. Denn sie machen Gott hier einen Vorwurf im Vers 3. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht. Also Gott, wir sind doch so religiös, wir gehen so brav in die Kirche, wir fasten sogar, wir ziehen uns Sacktuch an, wahrscheinlich demütigen uns so nach außen hin vor dir. Gott, warum beantwortest du nicht unsere Gebete? Warum bist du ferne? Und Gott beantwortet ihnen diese Frage. Und er sagt, siehe, am Tage eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Also sie haben die Arbeiter unterdrückt. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und mit gottloser Faust zu schlagen. Also äußerlich haben sie Sacktuch angehabt, das Bußgewand, haben alle wissen lassen, hey, ich faste heute, ich bin so geistlich, ich bin so heilig. Aber gleichzeitig, obwohl sie dieses äußere Mäntelchen anhatten, dieses religiöse, haben sie ihre Arbeiter unterdrückt, waren lieblos, haben gestritten, haben geschlagen. Also ihr Herz war überhaupt nicht bei der Sache, nicht bei Gott. Die Frucht, die aus ihrem Leben kam, sprach lauter als ihr Bußgewand und ihr Fasten. Und Gott sagt, zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Das bringt es nicht Gott, das gefällt mir nicht. Was habe ich davon, wenn ihr einfach nicht esst? Äußeres Ritual mit der falschen Einstellung. Manchmal sagen Leute, sie fasten, aber eigentlich geht es ihnen darum, abzunehmen. Deswegen fasten sie und sie denken, das hat irgendeinen religiösen Wert oder einfach aus Tradition. Ich weiß, ich bin jahrelang in die Kirche gelaufen und habe die Traditionen mitgemacht ohne irgendwie mit dem Herzen dabei zu sein. Einfach ja, diese Praktiken und diese Riten durchgemacht, aber mit dem Herzen ganz ferne und ganz woanders. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Diese äußeren Zeichen alleine? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch brecht. Also lasst doch diese Leute frei, die ihr unterjocht habt und misshandelt habt und unterdrückt habt. Also echte Umkehr, das ist Fasten, das ist ein echtes Fasten. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, also Nächstenliebe, gute Taten. Die Religiösen, besonders die Gesetzlichen, sind immer sehr gut in dem Nichttun. Sagen, das darfst du nicht tun und das darfst du nicht tun. Und sie denken, wenn ich das nicht tue, dann bin ich doch annehmbar bei Gott, dann bin ich doch ein guter Mensch. Hey, ich habe niemanden umgebracht. Ich bin doch gut. Ich gehe in die Kirche. Schau, was ich alles nicht tue. Ich sauf nicht, ich mache mit Frauen rum. Ich bin ein braver Junge. Das macht dich noch nicht annehmbar bei Gott. Selbstgerechtigkeit, das ist ein Problem eigentlich, das hält uns von Gott fern. Ich meine, es ist schön, wenn wir brave Jungs und brave Mädels sind. Das ist gut, das ist auch Heil. Für uns und für alle anderen auch. Aber das bringt es noch nicht geistlich, wenn das Herz nicht dabei ist. Also wie Jesus gesagt hat, das eine hättet ihr tun sollen, aber das andere, das Wichtigere, nicht lassen. Fasten mit echter Umkehr, wenn ihr die Gefangenen freilässt und die ihr misshandelt habt, wenn ihr Buße tut, wenn ihr umkehrt, das ist die richtige Herzenshaltung. Und dann darüber hinaus nicht nur negativ umkehren, sondern auch positiv Gott nachfolgen. Andere lieben, den Nackten begleiten, dem Hungrigen speisen. Das ist was Gott gefällt. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Also wenn wir Gott, wenn wir Jesus ganz persönlich, ganz praktisch was Gutes tun wollen, dann können wir das wirklich ganz praktisch tun, indem wir anderen Menschen Gutes tun. Und Jesus hat gesagt, lasst euer Licht so leuchten vor den Menschen. Die guten Taten, die wir tun. Und irgendwie tendieren die Christen entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Es gibt auf der einen Seite diese meistens Liberalen, die sich mit dem Wort Gottes und mit dem, was Gott sagt, nicht so genau nimmt, aber die sehr sozial engagiert sind, so soziales Evangelium, wir müssen uns um die Armen kümmern, wir müssen Krankenhäuser bauen, wir müssen soziale Dienste tun, Obdachlosenarbeit und so weiter und so fort. Und das ist wunderbar und das ist schön, aber das allein ist noch kein wahrer Gottesdienst. Das kann ein guter Heide auch machen. Und das allein ist auch zu wenig. Und sie verkündigen auch nicht das Evangelium den Menschen weiter, sondern tun einfach gute Taten und denken dann oft auch selbstgerecht, so wie ich früher gedacht habe, ja, ich bin ein guter Mensch. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, wo, sagen wir mal, die Evangelikalen öfter runterfallen oder öfter runtergefallen sind, dass sie unter Anführungszeichen das Geistliche richtig haben und sagen, okay, Gottes Wort ist wichtig und das nehmen wir ernst, das nehmen wir wörtlich, daran wollen wir uns halten und all das, was Gott sagt, was wir nicht tun sollen, ja, wir wollen auf Gottes Gebote achten, aber oft mangelt es da an der praktischen Nächstenliebe und an diesem Diakonischen. Erzählen das Evangelium weiter, verkündigen das Evangelium, aber oft mangelt es, ja, nebenbei die guten Taten zu tun und es zu begleiten und sich um die Armen und die Kranken und die Schwachen und die Hungrigen und die Einsamen zu kümmern. Es gibt tolle Gemeinden, tolle Organisationen, die das auch gut hinkriegen. Auch einzelne Christen, das spricht ja auch uns persönlich erstmal an. Aber oft ist es so, dass wir auf der einen oder auf der anderen Seite ein bisschen vom Pferd fallen und das Optimum ist in der Mitte, beides zu tun. Geistliche Sicht zu haben, Evangelium zu verkündigen, Gottes Wort ernst zu nehmen, aber auch den Menschen Gutes tun, während wir ihnen das Evangelium verkündigen. Und Gott sagt, das ist eigentlich ernsthaftes Christsein, das ist ernsthafte Nachfolge, das ist ein Gottesdienst und ein Fasten, das ihm gefällt. Und wenn wir in der Bibel lesen, Fasten bewirkt was. Ich kann es nicht 100% im Detail analysieren und erklären, warum das so ist. Aber wir sehen immer wieder, wenn Menschen gefastet haben, da haben sie Vollmacht bekommen vom Herrn, da wurden Feinde besiegt, da wurden Ketten gebrochen. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, über diesen dämonisierten Jungen, denen sie nicht helfen konnten, dieser Geist fährt nur aus durch Fasten und Gebet. Wie gesagt, ich verstehe es nicht ganz, warum, aber es hat einen Einfluss. Oft hat Gott gesprochen, während sie gefastet und gebetet haben. Also Fasten bewirkt etwas geistlich. Ich glaube vor allem in uns. Es bewirkt etwas an unserer Einstellung, sodass wir mehr von Gott empfangen können. Ich glaube gar nicht, dass es irgendwie so an Gottes Seite liegt, dass er weniger gerne gibt, mit oder ohne Fasten, sondern eher an unserer Empfangshaltung oder an unserer Einstellung. Aber es bringt eben nur was, wenn wir es mit der richtigen Einstellung tun. Nicht, wenn wir es einfach tun, um es zu tun oder weil es Tradition ist oder weil wir irgendwas von Gott bekommen wollen. Eigentlich ist Fasten ein Ausdruck, ja, einer Hingabe, einer Verliebtheit in Gott eigentlich. Im Grunde, wenn ich faste, sage ich, Gott, du bist mir wichtiger als alles andere. Du bist mir wichtiger als Essen, als physische Nahrung. Und es ist eine gute Schulung, das Fleisch, sich selbst zu verleugnen, dem Fleisch, unseren Trieben auch zu sagen, wer der Chef ist. Auch da hat es einen guten Nebeneffekt. Aber das Zentrale vom Fasten ist eigentlich, dass ich mich voll auf Gott ausrichte. Ich richte mich von allem anderen weg, ungestört auf Gott aus. Und ich glaube, das ist diese Haltung, die Gott segnet. Wenn ich auf ihn ausgerichtet bin, dann höre ich, wenn er spricht, oder dann merke ich, was ihm auf dem Herzen liegt, und dann werde ich vielleicht auch freier im Gebet und zuversichtlicher, und zuversichtliches Gebet empfängt wieder. Ist auch oder kann auch eine Methode sein, wenn wir geistlich durch so eine Wüstenzeit gehen, wo wir Gott nicht viel spüren oder emotional irgendwo da groß fasten und beten. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn ich faste, dann spiele ich verliebt sein. Dann tue ich so, als wäre ich verliebt. Und oft folgen ja unsere Gefühle unseren Entscheidungen nach. Und ich meine, Liebe ist so einen großen Teil auch Entscheidung. Ich kann Gott lieben, selbst wenn ich gerade keine riesen Gefühle für ihn habe oder ich nicht super emotional drauf bin oder ich ihn nicht spüre. Deswegen kann ich trotzdem Gott lieben. Mit meinem ganzen Herzen, mit aller Kraft, mit allem Denken, mit ganzem Willen. Und oft, wenn wir Entscheidungen treffen oder auch solche, ja wirklich auch ganz praktischen Schritte gehen, dann folgen unsere Gefühle auch oft nach. Man kann man nie erzwingen, aber manchmal habe ich zumindest erlebt, kann fasten oder mich mal zurückziehen für ein, zwei Tage, um zu fasten und zu beten und alles andere auszuschalten, nur mich auf Gott auszurichten. Das schärft meinen geistigen Blick und oft dann auch emotional in dieser Erfahrungsebene mit Gott. Aber Gott mag keine Religion, er mag keine Religiosität, er hasst es sogar. Aber wenn wir mit dem Herzen dabei sind, können auch solche äußeren Formen sehr bedeutungsvoll sein und sehr sinnvoll sein. Ich meine, wenn jemand mit Überzeugung, mit einem bußfertigen Herzen von mir so ein Sacktuch angezogen hat, um Trauer auszudrücken, so ähnlich wie wenn wir die Hände zu Gott heben oder irgendwie physisch mit unserem Leib etwas ausdrücken. Ich weiß nicht, ob es sein muss, aber es ist nichts Schlechtes dran. Es kann sehr bedeutungsvoll sein. Aber nur, wenn das Herz dabei ist. Äußere Formen ohne Glauben oder ohne wirklich Überzeugung oder ohne mit dem Herzen dabei zu sein, das ist völlig leer und sinnlos. Aber wenn wir wirklich mit einem bußfertigen Herzen fasten und voll dabei sind und in dem, was er beschrieben hat, hier wirklich Gutes zu tun, mit Hingabe an Gott, an unsere Nächsten, dann sagt er, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Also beschreibt hier mit schönen Worten diese Gemeinschaft mit Gott. Gott ist unsere Gerechtigkeit und er wird vor uns herziehen. Und Gottes Herrlichkeit, die Nachhut sein, also umgeben von Gott. Und du wirst rufen und der Herr wird antworten. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken, das böse Reden, also er spricht wieder von den Dingen, die raus müssen aus unserem Leben, heißt andere unterdrücken, Finger ausstrecken, andere beschuldigen oder ausspotten oder auslachen, böses Reden, also gewisse Dinge, die wir ablegen müssen, so wie Paulus im Epheserbrief und auch im Kolosserbrief schreibt, gewisse Dinge anziehen oder ausziehen, den alten Menschen ausziehen, den neuen Menschen anziehen oder den alten ablegen, den neuen anlegen. Und dann was Positives. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. und die von dir kommen werden, die uralten Trümmerstätten aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermauerer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Also hier ein paar Segnungen des Lebens in Gemeinschaft mit Gott, wirklich von Herzen, Herzensgemeinschaft mit Gott. Wenn mit einem demütigen Herzen zu ihm kommen, einem Gläubigen. Der Herr wird dich leiten und er wird dich sättigen, er wird dich stärken. Dann haben wir dieses Bild von dem bewässerten Garten. Ein schöner grüner Garten, wo alles wächst und blüht. Und ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt, wie Jesus gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers werden aus ihnen kommen. Diese geistliche Stärkung und Erfrischung. Und wir werden aufbauen, statt ja, andere abzureißen oder zu zerstören. Trümmerstätten aufbauen. Breschen, vermauern. Löcher, vielleicht in Beziehungen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Also schöne Bildsprache hier. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig und wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Also wir hatten es vom Fasten, mit den ganzen äußerlichen Traditionen. Jetzt sagt er im Prinzip dasselbe über den Sabbat. Sabbat war ja auch erstmal was Äußerliches. Und wenn du den Sabbat eine Wonne nennst und einen Tag dem Herrn ehrwürdig, wenn du ihn ehrst, darum geht es eigentlich. Sabbat, ihn zu ehren. Wir wissen, haben wir ja besprochen letztes Mal, dass der Sabbat in Jesus erfüllt ist. Dieses Bild. Also für uns kann jeder Tag Sabbat sein. Dieses Ruhen in Jesus statt in meiner Selbstgerechtigkeit. Dem Herrn ehren, dem Herrn heiligen in meinem Herzen. Das ist ein Sabbat, der ihm gefällt, das jeden Tag so zu leben. Und er sagt, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Wir können unsere Lust am Herrn haben, unsere Freude an ihm, an der Gemeinschaft mit ihm. Die Erfrischung, die von ihm kommt, auch die Beziehung mit ihm. Ich werde dich speisen und so weiter und so fort. Dann im Kapitel 59 geht eigentlich selbe Gedanke, ähnlicher Gedanke weiter. Sehr bekannter Vers. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Das war so der Vorwurf, den sie gegen Gott hatten. Ja, was ist los mit Gott? Ist seine Hand zu kurz, um zu retten? Wir sind in einer schwierigen Situation, wir gehen durch eine schwere Zeit. Diese bekannte Frage, warum? Wo bist du, Gott? Wo bist du, Gott? Ist Gott nicht mehr mächtig? Ist seine Hand zu kurz? Die Antwort ist nein, natürlich. Ja. Gott ist allmächtig, er kann tun, was immer er will. Absolut. Oder ist Gott schwerhörig? unseren Ohr nicht zu schwer, um zu hören? Ist Gott schwerhörig? Nein. Er weiß alles. Gott ist allmächtig und allwissend. Er ist fähig zu retten. Er ist nicht schwerhörig, er ist auch nicht gleichgültig. Also es liegt nicht an Gott. Woran liegt's? Ja, an uns. Vers 2. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Sagt, das Problem sind eure Vergehen, das Problem sind eure Sünde. Sünde bringt Trennung in die Beziehung mit Gott. Und ist jetzt natürlich nicht jedes Mal so, wenn ich bete und gleich eine Antwort habe oder nicht alles verstehe, der Herr nicht gleich hilft, heißt nicht unbedingt, dass ich deswegen gesündigt habe. Da machen Christen auch öfter mal einen Fehler und schlagen über die Stränge. Schon gehört, dass Menschen wirklich gottesfürchtigen, ernsthaften Geschwistern gesagt haben, ja, du bist krank oder du gehst durch eine schwere Zeit und das ist deswegen, weil da muss irgendeine Sünde in deinem Leben sein. Das fällt eher so in die Kategorie von geistlichem Missbrauch. Aber es kann natürlich ein Faktor sein. Ich meine, wir alle gehen dann und wann durch Trockenzeiten, durch Wüstenzeiten, sage ich mal, und Gott hat auch da seine Pläne. Aber eine Frage, die wir uns stellen können, wenn Gott uns scheinbar ferne ist und wir ihn nicht spüren, wir ihn nicht hören, diese Erfahrung machen, eine Frage, die wir uns schon stellen können, ist, wer ist der bewusste Sünde in meinem Leben? David hat das gebetet im Psalm 139. Da hat er übrigens gebetet über die Allwissenheit und die Allgegenwärtigkeit Gottes. Selbst wenn ich die Flügel in der Morgenröte nehme und von Osten bis Westen, wenn ich davonlaufen würde, siehe, du bist schon da. Und selbst wenn ich in die Hölle gehen würde, dann wärst du da. Also Gott ist da. Und er sagt ihm da, du weißt alles, du hast mich geformt in meiner Mutterleib. Wie wunderbar sind deine Gedanken. Und dann am Ende sagt er aber, erforsche mich, ob da ein gottloser Weg in mir ist. Erforsche mein Herz. Ist gut, wenn wir das immer wieder beten. Und es ist auch nicht was super Mystisches oder was super Kompliziertes, dass wir irgendwo unseren Nabel beschauen müssen und, oh Gott, ist da irgendwo ein gottloser Weg in mir? Nee, wenn da Sünde in deinem Leben ist, dann ist der Heilige Geist ja treu, den Finger drauf zu legen. Im Normalfall ist es uns bewusst. Also wie gesagt, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst und so diese Gottesferne erlebst, gefühlsmäßig, weil er ist ja da, das wissen wir, unabhängig von unseren Gefühlen. Aber wenn du dich ferne fühlst und du hast dein Herz erforscht und dir ist keine Sünde bewusst, dann, weiß nicht, schlag dich nicht selbst mit dem Nudelholz auf den Kopf und mach dich nicht selbst fertig, dann liegt es wahrscheinlich an etwas anderem. Aber wenn der Heilige Geist dich überführt und da ist bewusste Sünde und Rebellion in deinem Herzen, oder weißt, okay, Gott hat mich überführt, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, ich weiß eigentlich, ich sollte umkehren, aber ich will nicht umkehren, weil mir gefällt die Sünde gerade, oder so diese rebellische Einstellung, das betrübt den Herrn. Sünde betrübt den Heiligen Geist. Und wenn es hier steht, eine Scheidung gemacht hat zwischen uns und Gott, es ist nicht so, dass Gott uns ferner ist in dem Sinn. Wie gesagt, Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da. Ist auch nicht, dass Gott uns weniger liebt. Gott liebt uns immer. Gott liebt auch den Sünder. Die Scheidung ist in der Gemeinschaft. Da kommt Trennung hinein. Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir in Sünde leben, dann haben wir auch keine Zuversicht mehr, zu Gott zu kommen. Und wir fühlen uns verdammt und haben das Gefühl, dass Gott nichts mit uns zu tun haben will. Und wir beten nicht mit Freimut. Und können wir auch nicht wirklich, denn wenn wir wirklich mit Freimut beten wollen und zu Gott kommen wollen, dann müssen wir Buße tun. Wenn uns was bewusst ist, dann müssen wir sagen, okay Herr, ich bin hier auf dem falschen Weg, ich kehre um zu dir. Und Gott sei Dank, da ist immer Gnade da in Jesus. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, heißt im 1. Johannesbrief. Also wir dürfen immer zu ihm kommen, egal was wir getan haben. Aber das ist wichtig, Buße ist wichtig. Das war das erste Wort des Evangeliums. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Kehrt um. Kehrt um zu Gott. Gutes Bild ist wahrscheinlich dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. War noch immer der Sohn des Vaters. Der Vater hat ihn noch immer geliebt. Der Vater hat auf ihn gewartet. Aber er hat diese Gemeinschaft mit dem Vater nicht erfahren, solange er weggelaufen ist und rebellisch war. Und er hat in einem gewissen Sinn den Segen des Vaters auch nicht erfahren. Sie hat bei den Schweinen gesessen und hat sich gedacht, oh, dem geringsten Knecht meines Vaters geht es besser als mir hier bei den Schweinen, in dieser schweinischen Situation. Und dann, als er umgekehrt ist, der Vater hat ihn mit offenen Armen wieder aufgenommen und er war wieder voll in dem Segen eingesetzt, mit aller Vollmacht, mit allen Privilegien. Aber er musste umkehren. Und so ist es auch für uns, wenn wir in Rebellion gegen Gott leben, in bewusster Sünde, bewusst weglaufen, dann bringt es Entfremdung und Trockenheit und ja, auch einen Mangel an Segen, an geistigen Segen in unser Leben. Und David beschreibt das in diesem einem Jahr, in dem er nicht Buße getan hat nach seiner Sünde mit Bathsheba, und beschreibt, wie es in seinem Innersten vertrocknet ist und wie Sommergluten ist es geworden. Und erst als er umgekehrt ist, dann ist dieses lebendige Wasser sozusagen wieder geflossen von Gott. Also nicht, ich bin das Problem, sagt Gott, ich habe mich nicht geändert, ich bin auch immer allmächtig, ich weiß auch alles, ihr seid das Problem, oder nicht ihr, aber eure Vergehen, eure Sünden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit unseren Sünden umgehen. Und Jesus hat dafür bezahlt, das ist die einzige Art und Weise, wie wir Sünden beiseite schaffen können oder aus dem Weg zwischen uns und Gott räumen können, ist durch Jesus und was er am Kreuz getan hat. Dass wir unsere Schuld ihm bringen, uns von ihm reinigen lassen. Und jetzt macht er so eine Aufzählung von verschiedenen Sünden wieder. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Sündenschuld. Also, waren gewalttätig. Eure Lippen reden Lüge. Eure Zunge murmelt Verkehrtheit. Sünden, die wir mit unserem Mund begehen. Jakobus sagt uns, Zunge ist wie ein Feuer, das den ganzen Wald in Brand setzt. Niemand lebt vor in Gerechtigkeit und niemand tritt vor Gericht in Wahrhaftigkeit. Also, sie waren nicht ehrlich, sie haben unterdrückt, sie haben betrogen. Sondern bei euch gilt dies: aufs Leere vertrauen, gehaltloses Reden, bla 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 bla. Mit Mühsal schwanger gehen, Unrecht zeugen. Wieperneier brüten sie aus und Gewebe von Spinnen weben sie. Das ist so die Frucht aus ihrem Leben, die Nachkommen sozusagen, die sie in die Welt setzen. Giftiges Zeug. Gewebe von Spinnen, um Leute zu fangen. Wer von ihren Eiern isst, muss sterben, und zerdrückt man eins, fährt eine Giftschlange heraus. Krasses Bild. Ihr Gewebe taugt nichts zur Bekleidung, und mit ihrem Gewirke kann man sich nicht bedecken. Von der Spinne jetzt wieder, das ist Parallelismus hier. Ihre Werke sind Werke des Unrechts, und Gewalttat ist in ihren Händen. Mich erinnert es auch an das, was Jesus den Pharisäern gesagt hat. Als er gesagt hat, ihr Schlangenbrut, ihr Teufelskinder, das ist, was ihr seid. Das ist, was sie in die Welt setzt. Sie haben gedacht, wir sind Gottes Kinder, weil wir sind Abrahams Nachkommen und wir tun all diese Rituale und beten und mit der Trompete spenden hier, dass alle sehen und all diese Dinge. Die haben gedacht, sie sind super heilig und gerecht, und Jesus hat gesagt, ich sage euch, was ihr seid Schlangenkinder, Otternbrut, geistliche Kinder des Teufels, und ihr setzt auch solche in die Welt, eure Jünger, ihr macht die Menschen zu gesetzlichen Teufelsjüngern eigentlich, statt zu wahren Gottesjüngern. Und die Frucht in ihrem Leben war natürlich auch diese Ungerechtigkeit und Gewalttat, von der wir hier lesen. Am Ende haben sie gerufen, kreuzige ihn, den Messias, den Retter. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechts. Da fängt es natürlich immer an, in unserem Denken, in unserem Herzen. Und wie wir denken, so werden wir letztendlich auch leben, und das werden wir auch tun. Also wenn wir ungerechte Gedanken haben, böse Gedanken, dann, wenn wir damit nicht umgehen, diesen geistigen Kampf, jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Jesu Christi, diese schlechten Gedanken laufen lassen, dann wird es über kurz oder lang schlechte Frucht bringen in unserem Leben. Jesus hat gesagt, da kommt Mord her von Hass in eurem Herzen, und Ehebruch kommt von Lust in eurem Herzen. Da beginnt es, und je früher wir mit diesen Dingen umgehen, desto besser ist es. Natürlich, besser bevor es rauskommt aus unserem Denken in unser praktisches Leben. Verwüstung und Zerbruch ist auf ihren Straßen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie sich krumm. Jeder, der sie betritt, kennt keinen Frieden. Also genau dieses Gegenteil von diesem Weg oder von dieser Straße der Heiligkeit, die wir schon gesehen haben in Jesaja. Paulus zitiert diese Verse übrigens im Römerbrief Kapitel 3, wo er zeigt, dass die Heiden und die Juden alle schuldig sind vor Gott. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Gerechtigkeit Gottes. Am Sonntag haben wir drüber gesprochen, über diese Verse. Darum ist das Recht fern von uns, und Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht, und siehe, da ist Finsternis. Auf Licht ganz, aber in dichtem Dunkel gehen wir umher. Wir tappen herum wie Blinde an der Wand, und wie die, die keine Augen haben, tappen wir herum. Wir stürzen am Mittag wie in der Dämmerung. Also sehr eindrucksvolle Bilder. Hier, geistlich blind, es ist finster, sie leben in Finsternis, in Unmoral, in Zerstörung, in Sünde eben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und naja, es ist ja so, solange man im Licht ist, die meiste Zeit macht es ja mal Spaß, im Dunkeln zu spielen, kurzfristig, aber wenn du im Dunkeln lebst und es nur mehr finster ist, das macht die Leute wirklich physisch kaputt. Menschen, die im Finstern sind, in irgendein Gefängnis geworfen werden, ohne Licht zum Beispiel. Oder Leute, die untertags arbeiten, wo zu wenig Licht ist, die werden auf Dauer krank und auch psychisch. Es drückt auf die Psyche. Das ist nicht heil, das ist nicht gut. Und so ist Leben in Sünde, geistlich gesprochen. Es macht kaputt. Und so die tappen herum, orientierungslos, kennen sich nicht mehr aus. Sünde macht uns blind, sehen nicht mehr klar, stürzen, fallen hin, tun sich weh. Sagt, wir sind unter Gesunden den Toten gleich. Vers 11 ist lustig, wir brummen alle wie die Bären und wie die Tauben gurren wir. Oh, wahrscheinlich stöhnen, weiß nicht, was damit gemeint ist. Wir hoffen auf Recht, aber da ist keins, auf Rettung, doch ist sie fern von uns. Denn zahlreich sind unsere Vergehen vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Ich nehme an, das ist der Prophet, der jetzt hier die Szene beschreibt. Oder dass die Leute umkehren. Aber hier sehen wir jemanden, der eine demütige Haltung hat, der Gott die Schuld bekennt. Zahlreich sind unsere Vergehen vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unserer Vergehen sind wir uns bewusst und unsere Sünden, die kennen wir. Brechen mit dem Herrn und ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott. Also sie haben mit Gott gebrochen, nicht Gott hat sich zurückgezogen, das ist in unserem Leben auch immer so. Zurückweichen von Gott. Reden von Unterdrückung und Abfall mit Lügenworten. Schwanger werden und sie aus dem Herzen sprechen. So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht ferne. Denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz und die Geradheit findet keinen Eingang. Man muss mal fernsehen, was sich heute so auf dem Marktplatz tut. Das ist eine ganz gute Beschreibung von dem. Die Wahrheit ist gestürzt. Geradheit findet keinen Eingang. Gibt ja kaum noch ehrliche und gute und verheiratete Helden im Fernsehen heute, die die Wahrheit reden. So geschieht es, dass die Wahrheit fehlt und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt, er wird ein Opfer. Wir ernten das, was wir sehen. Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Wir haben am Sonntag darüber gesprochen, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und es ist böse in seinen Augen, wenn wir ungerecht sind oder wenn es Unrecht gibt in dieser Welt. Unrecht, wie gesagt, fängt persönlich an. Unrecht ist zuerst immer ein persönliches Unrecht. Ja. Nicht irgendwie ein soziales Unrecht oder Klassenkampf oder solche Sachen, was nichtchristliche Philosophen draus gemacht haben. Es ist persönliche Sünde, von der wir Buße tun müssen vor Gott. Und dann, wenn das passiert, wenn wir mit unserer persönlichen Sünde, unserem persönlichen Unrecht umgehen, dann können wir anfangen, Beziehungen zu heilen und die Gesellschaft zu heilen. Aber es geht ganz sicher nicht umgekehrt. Solange wir böse sind in unserem Herzen und getrennt von Gott, können wir keine Versöhnung und Frieden und Heil schaffen in dieser Welt. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert, wenn Gott durch uns wirkt und uns als Werkzeuge gebraucht. Dazu müssen wir erst umkehren. Er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Fürbitte ist was Machtvolles. Immer wieder sehen wir das. Ich meine, Mose ist ein klassisches Beispiel. Mose hat Fürbitte getan und Gott hat das Volk verschont. Und Gott wollte natürlich das Volk verschonen und Gnade zeigen, aber er hat gewartet, bis ein Fürbitter da ist. Macht einen Unterschied. Gott will uns gebrauchen und das ist eigentlich wunderbar, dass wir mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Das ist eigentlich ein heiles, wunderbares, erfülltes Leben, mit Gott zu leben und von ihm gebraucht zu werden. Aber es war keiner da, der Fürbitte tat. Und Gott ist nicht abhängig von uns. Es ist seine Gnade und es ist zu unserer Freude und zu unserem Wohl, wenn er uns gebraucht. Das ist schön für uns. Aber Gott braucht uns in dem Sinn. Er könnte auch alleine werden. Aber er möchte durch uns wirken. Und das ist sein Angebot an uns. Aber da keiner da war, der Fürbitte tat, da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Also Gott nahm selber in die Hand, ganz souverän, ganz unabhängig von irgendwem anderen. Er zog Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Erinnert uns an Epheser Kapitel 6, die Waffenrüstung Gottes. Ist wirklich die Waffenrüstung Gottes, die er uns leiht, sozusagen. In Römer 13, glaube ich, heißt es, zieht den Herrn Christus an. Also unsere Waffenrüstung, unsere geistliche, haben wir in Jesus eigentlich seine Gerechtigkeit. Er hat uns gerecht gemacht, er hat uns heil gebracht und so weiter. Aber hier zog Gott seine Gerechtigkeit an und den Helm des Heils auf sein Haupt. Also er nahm es selbst in die Hand sozusagen, Gerechtigkeit und Heil zu wirken. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Sonntag in der Offenbarung Kapitel 19 haben wir Jesus in so einem Rachegewand gesehen. Gemäß den Taten, wie es angemessen ist, wird er vergelten. Gott ist absolut gerecht, jedem das, was ihm gebührt. Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden, den Inseln wird er ihr Tun vergelten, das waren die Heiden. Also Gott wird aufstehen und Gott wird Gericht üben und hat immer zwei Seiten, Gottes Gericht an seinen Feinden, an den Ungerechten. Rebellen ist gleichzeitig immer Heil und Erlösung und Hilfe für seine Gerechten, die ihm vertrauen, die meistens von den Ungerechten verfolgt werden. Dann werden sie den Namen des Herrn fürchten, vom Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Denn er wird kommen wie ein drängender Strom, den der Hauch des Herrn vorwärts treibt. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Das ist eine schöne Verheißung. Wenn wir Gottes Wort sprechen, wenn wir Gottes Wort an unsere Kinder weitergeben, ist hier eine Verheißung, dass sie noch ihren Kindern dieses Wort wieder weitergeben werden. Sprüchen heißt es, ziehe einen Sohn auf in der Zucht des Herrn und wenn er erwachsen ist, ich habe es nicht wörtlich im Kopf, aber wenn er erwachsen ist, dann wird er nicht abweichen von seinem Weg. Und so Rieseneinfluss, den wir haben als Eltern, auch als geistliche Eltern, wenn wir noch keine Kinder haben, auf die nächste Generation. Und deswegen ist uns Kindergottesdienst so wichtig und deswegen investieren wir wirklich in unsere Kinder, weil wir diese Verheißung und diese Hoffnung haben. Wenn wir sie aufziehen in der Furcht des Herrn, dass sie dann auch später mit ihm leben werden. Und Gottes Wort hat Kraft.
Jetzt habe ich die CD wieder vergessen.
Stimmt.
Weil da geht es genau um das, was du gerade gesagt hast. Um den Einfluss, wo man dann hat. Und auf Generationen, wo es dann gehen kann.
Ja, ja, und ich glaube, gerade wir Väter, ja, auch ganz besonders.
Der Pastor von der Gemeinde, der hat dann angefangen. Seine Familie war früher nicht gläubig, bis dann der Urgroßvater zum Glauben gekommen ist. Mhm. So, das war dann jetzt die vierte oder fünfte Generation, wo sagt man, dem Pastor sein Kind, das sind die fünfte Generation, wo im Glaube dann war.
Ja. Oh, klasse.
Ja, genau das Gleiche, was du eben da.
Das, was hier steht, ja, das wünsche ich mir auch für meine Kinder.
Genau das hat er da mitbehandelt.
Und die Leute sagen oft, ja, Kinder, jeder trifft seine Entscheidung, und das stimmt natürlich auch. Ja. Aber ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, ja, und Gottes Wort weitergeben, dann können wir auch gute Hoffnung haben, und ja, da ist eine echte Kraft da. Und ich glaube, wenn ein Kind wirklich aufwächst in dem und Gott kennenlernt und auch versteht, warum es glaubt und warum es Sinn macht und Gottes Wort versteht, warum soll das weggehen vom Herrn? Es gibt nichts Besseres. Und ich weiß von vielen, die mal so eine rebellische Phase haben, aber dann auch oft wieder zurückkommen, denn da ist was gesät, und das erleben wir ja auch immer wieder von Kindern im Kindergottesdienst, die dann vielleicht Jahre auch nicht in die Gemeinde kommen, aber dann doch wieder zurückkommen, und da wurde was gesät, und das ist nicht umsonst. Und deswegen sind wir so überzeugt davon, auch in unsere Kinder zu investieren. Übrigens, hier Vers 20 wird im Römerbrief Kapitel 11 zitiert. Der Erlöser, der für Zion kommen wird. Also es spricht hier von Jesus. Es ist eine messianische Stelle. Heute die Grundlage ist sozusagen Buße, wahre Umkehr, mit wirklich von Herzen zu Gott, öffne den Weg zum Segen. Und in den nächsten Kapiteln werden wir dann viel von dieser Wiederherstellung Israels und von dem Heil lesen. Aber ja, es liegt auch an uns. Wir müssen umkehren zu ihm. Amen.
Amen.
Vater, danke für dein Wort, und ich danke dir ganz besonders auch für diese Verheißung am Ende. Und ich möchte heute für meine Familie und meine Kinder beten und meine Enkelkinder, die ich hoffentlich noch haben werde, und meine Urenkelkinder. Ich möchte beten, dass sie alle zu dir finden und dass sie mit dir gehen. Und wir wünschen uns das für jedes einzelne Kind hier in unserer Gemeinde. Vater, hilf uns, dass wir ihnen gute Vorbilder sein können, dass wir ja Gottes Wort in ihr Herz und in ihr Denken pflanzen können, aber vor allem, dass wir es ihnen vorleben können und dass sie das wirklich demonstriert sehen können, wie gut es ist, und dass sie schmecken, sehen und schmeckt, wie gut es ist, im Herrn zu leben. Die Güte des Herrn, du bist wunderbar, Herr, und ich bitte dich, dass unsere Kinder das auch schätzen lernen und dass sie dich lieben lernen. Ich wünsche uns für unsere Kinder dasselbe Heil, das wir erfahren dürfen in Jesus. Und wir sind so dankbar, Herr, dass wir mit dir leben dürfen. Und Vater, ich möchte zum Abschluss beten, erforsche unsere Herzen und sieh, ob da irgendein Weg da ist, irgendeine Tendenz da ist, die dir nicht gefällt. Und zieh uns dazu zu dir zurück. Vater, halt uns nah bei dir. Du siehst, wir sind schwache Menschen, die so leicht abwandern oder auf der einen oder anderen Seite herunterfallen hier. Halt uns einfach ganz nah bei dir, an deinem Herzen. Und lass uns diese Balance finden, Herr, in der Wahrheit zu leben und in Heiligkeit zu leben und geistliche Perspektive zu haben, aber gleichzeitig auch es ganz praktisch werden zu lassen, unsere Nächsten zu lieben und Gutes zu tun, wo immer sich eine Tür auftut. Gib uns Weisheit, Herr, und segne uns, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.